Unser Wahlkampf zielt also nicht darauf, dass die Menschen ihre Stimme abgeben. Unser Wahlkampf ist Teil unseres Kampfes dafür, dass die Menschen ihre Stimme erheben. Ein Zitat von Patrick Köbele, dem Vorsitzenden der DKP.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Bei Talking Disco. Talking Disco.
Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben.
Also hereinspaziert und mitgemacht.
Ja, herzlich willkommen bei Talking Disco. In dieser und der nächsten Episode geht es um die EU-Wahl, die ja bekanntlich am 9. Juni stattfinden wird. Auch die DKP stellt sich zur Wahl. Sie wird in der BRD die einzige Partei sein, die die Friedensfrage konsequent stellt. Die DKP soll für alle eine Wahlalternative sein, die gegen das Abwälzen von Krisenlasten und der Kriegskosten auf die kleinen Leute sind. Die Kandidatur steht für den Kampf um unsere demokratischen Rechte gegen den reaktionär-militaristischen Staatsumbau. Soweit ein Zitat aus dem Wahlflyer der DKP. Dr. Arnold Schölzel, ehemaliger Chefredakteur der linken Tageszeitung Junge Welt und Mitglied der DKP, war zu einer Wahlveranstaltung im Mai in Stuttgart. Der Titel lautete »Die EU war nie ein Friedensprojekt«. Seinen Vortrag haben wir dabei mitgeschnitten und senden diesen in zwei Teilen. Der zweite Teil folgt dann Anfang Juni. Wir wünschen, wie immer, informative Unterhaltung.
Die Überschrift über dem heutigen Abend klingt ja eigentlich richtig ultralinks, sektiererisch. Die Mehrheit der Bevölkerung, sagen wir mal, ich will mal lieber nicht schätzen, aber es sind sehr, sehr viele, glaube ich, die würden, glaube ich, sehr irritiert sein, wenn man ihnen sowas sagt. Nicht, das ist doch völlig selbstverständlich. Also wir können doch überall hinfahren und reisen und weiß der Teufel was alles. Und Krieg mit Frankreich liegt doch nicht mehr in der Luft. Also bin ich mal wieder ganz weit weg vom gesunden Menschenverstand, von dem, was die Leute so denken. Naja, ich bin mir nicht sicher und ich will einiges mal erläutern, womit man, glaube ich, auch in Gesprächen anknüpfen kann, um diese These zu stützen. Man weiß ja eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll, wenn es darum geht, zu sagen, die EU militarisiert sich nicht nur, sie führt auch Krieg, sie ist Teil der imperialistischen Kriege, mit denen wir es jetzt gegenwärtig zu tun haben. Sie ist Teil des Stellvertreterkrieges in der Ukraine, des NATO-Krieges in der Ukraine. In Georgien, würde ich sagen, geht es auch gerade los, mit Hilfe vor allem auch der EU, Voraussetzungen für den nächsten Krieg möglicherweise zu schaffen. Und was andere Dinge angeht, Bewaffnung und ja Priorität der Kriegswirtschaft in der EU, hat der extra von Macron, der Ursula von der Leyen an die Seite gesetzte Rüstungskommissar, das ist er ja de facto, Thierry Breton, in diesem Jahr gesagt, die Kriegswirtschaft in der EU muss endlich Priorität bekommen. Nicht? Und die EU-Kommission hat am 5. März ein entsprechendes Papier über eine gemeinsame europäische Rüstungspolitik und Maßregeln dafür vorgelegt. Dazu gibt es einen interessanten Artikel vom IMI, von der Informationsstelle Militarisierung, von Özlem Demirel und Jürgen Wagner. Der ist auch bei Telepolis nachzulesen. Also es sind schon ziemlich harte Bandagen. Und wie gesagt, also es fällt einem immer noch was ein. Mir jedenfalls, zum Beispiel in Tagesordnung Bundestag, Antrag der CDU-CSU-Fraktion, Aufbau einer Drohnenarmee, weil die Bundesregierung ist zu langsam bei den Schlussfolgerungen aus dem Ukraine-Krieg und da muss jetzt endlich mal Zug reinkommen, was natürlich auch nur auf europäischer Rüstungskooperation gelingt, eine Drohnenarmee, eine eigene aufzubauen. Also die CDU-CSU bereitet sich auf die Regierungstätigkeit vor in dieser Art und Weise. Naja, und dann fällt mir natürlich noch Robert Fico ein. Am 28. Februar, vielleicht erinnern sich einige, hat Emmanuel Macron in Paris völlig überraschend so ein komisches Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs zusammengetrommelt. Hat der Macron dieses Treffen veranstaltet, nur um dort loszuwerden, dass es auch Truppenkontingente der EU, von EU-Staaten in dem Fall, in der Ukraine geben könne. Seitdem gibt es diese Debatte. Und Robert Fico, der slowakische Ministerpräsident, hat vorab erklärt, die wollen hier nur den totalen Krieg und nichts anderes. Ja, immerhin. Naja, jetzt liegt er im Krankenhaus, wurde heute angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Ja, also wer sich so offen gegen die EU stellt, der bekommt Morddrohungen und alles Mögliche. Also muss ich euch nicht im Einzelnen erzählen. Also man weiß eigentlich nicht, wo man anfangen soll und aufhören soll, um dieses Gebilde EU, in der Partei sagen wir ja öfter imperialistisches Konstrukt. Das halte ich auch für eine ganz gute Formulierung, weil es eben etwas bezeichnet. Es ist etwas theoretisch aus marxistischer Sicht nicht so richtig Fassbares. Ein Zusammenschluss von Monopolkapital in erster Linie. Und das ist ein reaktionäres Bündnis, das ist ein Kriegsbündnis. Ich habe mir drei Teile überlegt. Erstens, das gestattet mir sozusagen als Philosophen, ein paar grundsätzliche Sachen einfach zu Krieg und Frieden, wie wir das aus meiner Sicht im historischen Materialismus, im Marxismus sehen müssen. Das sind also bekannte Dinge, denke ich, aber vielleicht muss man es einfach nochmal sagen und ins Gedächtnis rufen. Seitdem es die Klassengesellschaft gibt, also schlappe 10.000 Jahre, die Menschheit existiert schon, sagen wir mal, 100.000, vielleicht 200.000 Jahre. Der alte Jürgen Kuczynski hat immer gesagt, wisst ihr, die Historiker im Kommunismus, die werden dann mal sagen, naja, also diese Klassengesellschaft war eine relativ kurze Periode und eigentlich nicht so wichtig in der Geschichte der Menschheit. Okay, wenn wir sie überleben, ja, wir reden ja hier auch über Weltkrieg, aber wenn wir sie überleben. Also seit der Klassengesellschaft ist Krieg und Frieden, klar, kann man sagen, im historischen Materialismus klar definiert. Krieg ist bewaffnete Gewalt von sozialen Gruppen, insbesondere Staaten. Und Frieden ist das Schweigen von Waffen. Frieden ist aber unter diesen Voraussetzungen bewaffneter Formationen nämlich und insbesondere Staaten immer, ich sage immer, Gewaltfrieden. Es ist Gewaltfrieden. Der Frieden ist in der Klassengesellschaft immer bewaffnet. Immer. Anders gibt es ihn nicht. Und die Arbeiterbewegung hat sich eigentlich von Anfang an auf ihre Fahnen geschrieben, diese Gesellschaft auch deswegen zu stürzen, um dauerhaften Frieden herbeizuführen. Ich habe mir heute extra nochmal den Wolfgang Scheler, das ist ein Philosoph und Militärtheoretiker in der DDR, nochmal rausgesucht und er zitierte Karl Marx aus der ersten Adresse des Generalrats über den Deutsch-Französischen Krieg, dass im Gegensatz zur alten Gesellschaft mit ihrem ökonomischen Elend und ihrem politischen Wahnwitz eine neue Gesellschaft entsteht, deren internationales Prinzip der Friede sein wird, weil bei jeder Nation dasselbe Prinzip herrscht, Gedankenstrich die Arbeit. Das war Marx. Die Zweite Internationale hat in ungezählten Resolutionen die Überzeugung vertreten, ist der Kapitalismus überwunden, herrscht Weltfriede. Und Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht haben die KPD unter anderem deswegen auch gegründet. Das kehrt in ihren Reden und Schriften aus der Gründungszeit 1918-19 immer wieder einen dauerhaften Frieden herbeizuführen. Das bedeutete nämlich Sozialismus für sie. Ja, das war klar. Auch die SPD war ja für Frieden. Sogar die Konservativen und das Zentrum, die wollten ein bisschen noch dabei was klauen, der sogenannte Annexionsfrieden. Aber die SPD vom dauerhaften Frieden redeten die natürlich nicht. Sie wussten ja, was sie vorhatten. Jedenfalls Noske und Ebert. Also das war der Unterschied von Anfang an. Der Hans-Heinz Holz hat mal zu mir gesagt, weißt du, es ging in der KPD eigentlich immer nur um eins. Wie verhindern wir Krieg? Und wie schaffen wir es, Frieden dauerhaft zu machen? Das ist sozusagen, ja, neben den großen Worten Sozialismus, Kommunismus, strategisch, aber eigentlich auch taktisch, ständig, natürlich, das muss ich euch nicht erzählen, unsere Hauptaufgabe. Und da sind wir diejenigen, die im Sinne des Manifests eben sagen, dass was das Grundlegende, das Allgemeine ist, das ist die Herstellung von dauerhaften Frieden. Und klar, das ist verbunden mit Veränderung der Klassengesellschaft, mit ihrer Ablösung. Nun gibt es aber ein Problem. Seit 1945. Das ist die Atombombe. Das ist die Atombombe. Wer die hat, ja, der ist als Angreifer wie als Verteidiger kein Kriegsteilnehmer mehr, weil damit ist das Ende von Krieg, das Ende der Menschheit in einem Atomkrieg gesichert. Das führt zu einer völlig neuen Fragestellung, die übrigens der Wolfgang Schäler sehr gut immer wieder durchgearbeitet hat. Die USA haben seit Hiroshima und Nagasaki den Anspruch auf absolute Weltherrschaft erhoben. Das Einzige, was dagegen half, war das Brechen des Atomwaffenmonopols. Und eine Politik natürlich dann im sozusagen unter dem Dach des atomaren Wahnsinns, ja, des Gleichgewichts des Schreckens oder wie das hieß im Kalten Krieg, eine Politik, ja, des atomaren Gleichgewichts zu schaffen. Einige, oder ihr wisst es vielleicht alle, die Sowjetunion hat ungefähr in den 60er Jahren das Gleichgewicht bei den atomaren Raketen erreicht, also bei Atomwaffen und plus Raketen. Das hat mit zu der sogenannten Entspannungspolitik maßgeblich beigetragen. Und nach 1990 haben die USA allerdings dann wieder denselben Anspruch erhoben wie, sagen wir mal, bis zu diesem Zeitpunkt und versuchen ihn durchzusetzen. Bis dahin war es auch undenkbar, dass die EU nachdenkt über eine eigene Atombombe. Haben wir ja inzwischen. Nicht? Also da kommen immer wieder von der Barley, das war vielleicht besonders dumm allerdings auch in dem Fall. Aber Macron sagt ja nicht viel anderes, obwohl ich das nicht ganz ernst nehme. Ja? Also, dass Frankreich seine Atombombe irgendjemand anderen, halte ich für unwahrscheinlich und auch nicht glaubhaft. Aber hier in der Bundesrepublik füllen sich ja auch die Seiten entsprechender Zeitungen mit Nachdenken über auch eine deutsche Atombombe. Nicht? Die nukleare Teilhabe reicht da längst nicht mehr. Also das Streben nach Gewaltherrschaft oder der Frieden, in Anführungszeichen muss man sagen, der Gewaltfrieden, der seit 1991 von den USA ist, der mit dem Anspruch auf einzige Weltmacht. Das haben sie auch ziemlich lange ungestört durchziehen können. Und das ändert sich ja nun gerade. Darüber muss ich nicht viel sagen. Aber das ist die Konstellation, in der wir uns heute befinden. Sie können sich ihrer militärischen Alleinstellung in der Welt nicht mehr sicher sein. Und die Kriege, die sie seit den 90er Jahren geführt haben und jetzt versuchen weiterzuführen, ja, die gehen an den Rand des Weltkrieges. Die riskieren alles, was anderes kann man dazu nicht sagen. Ich habe in dieser Woche ein Interview eines libanesischen Nachrichtenportals mit Sergei Karaganov gelesen. Karaganov ist der Ehrenpräsident des Nationalen Rates für Sicherheitsfragen Russlands, also ein Putin-Berater. Und der hat sehr ernst über diese Gefahr eines atomaren Krieges gesprochen. Er hat es insbesondere damit verbunden, er sagt, wir haben im Westen keinerlei Gesprächspartner mehr. Wir haben es mit Leuten zu tun, die sich in Westeuropa, die sich als Compradoren-Bourgeoisie der USA verhalten. Wie einst sozusagen lateinamerikanische, ja, Gorillas. Also die sogenannten Gorillas, diese Diktatoren, die sie in den 60er und 70er Jahren dort installiert haben, das ist, muss ich sagen, sehr beunruhigend. Sehr beunruhigend, und das betrifft ja nicht nur hier uns, das betrifft eben wirklich große Teile der EU. Ich will nur sagen, Frieden und unter Klassengesellschaft, unter Kapitalismus erst recht und Imperialismus geht es überhaupt nicht anders, ist Gewaltfrieden, ist immer bewaffneter Frieden, entweder ein Diktatfrieden oder wenn eine Gegenmacht so stark bewaffnet ist, dass sie es schafft, den zum Frieden zu zwingen, dann haben wir so etwas wie das, was Kalter Krieg genannt wurde, was aber gegen eben streng genommen im Sinne eben des historischen Materialismus kein Krieg war. Ja, kein Krieg war. Es gab genug bewaffnete Konflikte, so wie es auch heute viele bewaffnete Konflikte gibt. Und ich als großer Anhänger des Papstes stimme dem auch zu, dass er sagt, Dritter Weltkrieg in Stücken. Nicht? Das sagt er seit ungefähr 10 Jahren immer wieder. Das ist ein Bild. Wir haben keinen Weltkrieg, Gott sei Dank, muss ich mit dem Papst sagen. Aber wir haben natürlich immer mehr Konflikte, die dazu tendieren zu eskalieren und unkontrollierbar zu werden. Und der Unterschied auch zu den Jahren nach 1991 bis 1999, also dem Überfall auf Jugoslawien durch NATO und EU. Die EU-Truppe steht ja bis heute im Kosovo, das ist ja eine EU-Truppe und auch in Bosnien, ist eben, dass diese Kriege, die von ihnen veranlasst werden, ja sozusagen hier im Zentrum in Europa selber inzwischen stattfinden. Das ist seit 1999 der Fall. Zweifellos. Also das sozusagen nochmal als das Allgemeine vorweg. Zweiter Teil will ich einfach mal Dinge sagen, die ihr auch alle kennt, die aber sagen, was im konkreten Fall EU-Wahlkampf und Haltung zu dieser EU uns von eben den Linken zum Beispiel oder BSW unterscheidet. Ich zitiere einfach mal. Die Linke tritt an, schreibt sie, um die Europäische Union sozial zu machen und den Reichtum in Europa gerecht zu verteilen. Wir streiten für gerechten Klimaschutz und Frieden. Die Regierung und die Rechten werben für mehr Aufrüstung, stärkere Armeen und höhere Zäune um Europa. Wobei, ich bin auf dem Weg zum Bahnhof heute Morgen in Berlin an einem Plakat der Linken vorbeigekommen. Keine Investitionen in Waffen. Und dann fällt mir natürlich unvermeidlich, ja, und was ist mit Bodo Ramelow? Der will möglichst viele Panzer in die Ukraine schicken. Katina Schubert, die stellvertretende Parteivorsitzende auch. Also, und sie sind nicht die Einzigen. Was ist da los? Wie geht das? Das BSW, also Bündnis Sahra Wagenknecht, schreibt in seinem EU-Wahlkampfprogramm, es fordert ein unabhängiges Europa souveräner Demokratien. Und schreibt dann, das BSW will wörtlich Europa erneut zu dem Friedensprojekt machen, als dass es einst konzipiert worden war. Also da ja, stehe ich sozusagen auf verlorenen Posten, was das BSW angeht, mit dieser Überschrift. Friedensprojekt, als dass es einst konzipiert worden war. Nun ja, das BSW fährt dann fort, wir brauchen Frieden in Europa, um unsere eigenen Interessen in der Welt zu fördern. Naja, aber ich meine, unsere eigenen Interessen. Ich meine, man könnte ja annehmen, dass einige der lieben Freunde, Freundinnen, Parteikollegen oder was da mal ein bisschen ihren Marx gelesen haben, bei der Namensgeberin angefangen, also Sahra, ja, und dann einfach also von unseren Interessen zu reden. Also meine sind nicht die von Herrn Pappberger von Rheinmetall. Oder die von der Deutschen Bank oder was weiß ich, für wen gerade gemordet wird. Herr Pappberger hat gerade verkündet, also auf der Hauptversammlung, nicht? Sie rechnen, also die Rüstungskonzerne, mit einem Aufwachs von jährlich 100 Milliarden bis 200 Milliarden Euro an Aufträgen, staatlichen Aufträgen innerhalb der EU. Das wird es ihnen ermöglichen. Als er den Laden übernommen hat, der Chef von Rheinmetall, betrug der Börsenwert irgendwie so 800 Millionen, jetzt liegt er bei 22 Milliarden. Er will ihn auf 50 Milliarden bringen und das schafft er damit, weil dann ist er sozusagen auf Augenhöhe mit den großen amerikanischen Konzernen. Knapper kann man aus meiner Sicht das, was die EU bezweckt, was ihr Sinn ist, weswegen es sie überhaupt gibt, nicht zusammenfassen. Kleinere deutsche Monopole weltmarktfähig machen. Konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt mit den richtig großen Fischen. Das ist der Zweck der Übung. Also spielt sich gerade auf diesem Gebiet beispielhaft. Und wenn dann hier steht, Wir brauchen Frieden in Europa, um unsere eigenen Interessen in der Welt zu fördern, um unseren Wohlstand und unsere sozialen Errungenschaften zu schützen, um unsere Demokratie und unser rechtsstaatliches System zu verteidigen und unsere Wirtschaft nicht durch Sanktionen, die Verteuerung von Energie und Rohstoffen sowie die Kappung des Handels mit den Wachstumsmärkten Asiens zu schwächen. Dann ist da ja sehr viel zusammengepackt, was aber, glaube ich, nicht unter einen Hut geht. Das sind nicht unsere Interessen, um die es da geht. Also jedenfalls, wie gesagt, ich wiederhole es, die von Rheinmetall sind nicht meine und von vielen anderen auch nicht. Die des Monopolkapitals auf keinen Fall. Die DKP bezeichnet die EU als imperialistisches, aggressives und ungerechtes Konstrukt, das nicht reformierbar ist, sondern überwunden werden muss, wörtlich. Und verweist dann natürlich auch darauf, dass das Parlament ein Scheinparlament ist, übrigens bescheinigt ja vom Bundesverfassungsgericht, das werden viele kennen, das Urteil. Und wir sagen dann, wir kandidieren zur EU-Wahl, weil wir den Friedenskampf im Wahlkampf stärken und in das EU-Parlament tragen wollen. Okay. Das würde ich sagen, ist zumindest eine klare Ansage. Also so viel zu den Unterschieden unseres Antretens und dessen, ich sag mal, ja, möglicherweise dachte man uns doch nahestehender Gruppierung. Aber ich glaube, es ist wirklich berechtigt, unter diesen Voraussetzungen einen eigenen Wahlkampf zu betreiben und dann auch die Differenzen deutlich zu machen.
Das war der erste Teil des Vortrags von Dr. Arnold Schölzel. Den zweiten Teil hört ihr dann Anfang Juni. Und bis dahin, wie immer gilt, gehabt euch wohl und nicht unterkriegen lassen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Bei Talking Disco.
Disco.
Talking Disco.